Zwölftes Kapitel. Viktor Nesselkönig spielt zu viel Schach und schreibt zu wenig. Na, was macht das Werk? Fragte Pronnen, wann immer er vorbeikam. Und immer hatte Viktor Nesselkönig noch Zeit gebraucht. Allmählich dauerte es länger als der Aufbau des Sozialismus. Den hatte man sich auch einfacher vorgestellt und schneller. Abgesehen von Eigengas Memoiren aus dem getürkten Nesselkönig-Kapitel, die im Wesentlichen als Buchprämie verschenkt wurde, hatten sie bis jetzt nur Nesselkönigs Erzählungen neu herausgebracht, Verschiedenes aus der Frühzeit, das Kämmerling aus Weimarer Literaturzeitschriften zusammengeglaubt hatte. Und die frühen Gedichte, deren wegen man Pronnen im Zentralkomitee fast einen Kopf kürzer gemacht hatte, formalistischer Müll, kosmopolitische Verstiegenheiten. Dann war nichts mehr gekommen. Warten braucht noch Zeit. Die Spannung war gestiegen und nichts gekommen. Wenn Viktor schließlich doch mit gesenktem Blick ein paar getippte Seiten über den Tisch schob, versuchte Pronnen gar nicht erst, es zu beurteilen. Er ging bei Radolf Kämmerling im Verlag vorbei. In der aufblühenden Ostberliner Literaturszene der 60er Jahre genoss Kämmerling einen speziellen Ruf, der sich in der Anekdote kristallisierte, er verbringe seine Vormittage im Kaffeehaus mit der Lektüre von Kafka oder Hemingway, um, wenn er gefragt wurde, was er da las, den Blick zu heben und lauter als nötig zu sagen, ich schaue nur mal, was die Kollegen so schreiben. Pronnen überließ Kämmerling Viktors Versuche mit der Bitte, einen Blick darauf zu werfen, das sei ein womöglich nicht ganz unbegabter junger Dichter. Aber zwei Wochen später hatte der Lektor es gelesen und mit der ihm eigenen fröhlichen Drastik zwei halbe Sätze dafür übrig gehabt, taugt nichts, rein gar nichts. Er las es noch einmal, vielleicht nur wegen Pronnens enttäuschtem Gesicht, und wurde kaum ausführlicher. Ich kann ja noch mal drüber nachdenken. Auf einem Empfang der Leipziger Buchmesse, wo Kämmerling schon dieses oder jenes Glas geleert hatte, fasste er sein Lektüreerlebnis mit dem Satz zusammen, der unbekannte Autor solle lieber Jura studieren, dort sei eine hölzerne Sprache und Verzicht auf eigene Ideen Eignungsvoraussetzung. Pronnen überging, dass es seine Fakultät gewesen war, wer hätte auch gedacht, dass die Stasi Juristen beschäftigt. Er zog Luft durch die Nase ein, beugte sich über den Stehtisch im Künstlerclub des Koffeebaum, ergriff sogar Kämmerlings Handgelenke und sagte leise, »Sie kennen den Autor.« »Raten«, bettelte Kämmerling, klatschte wie ein Kind in die Hände und starrte an die Kassettendecke. »Weinert? Predel? Einer dieser Jungs von der Dichterschule? Nein, ich wette, Predel.« Er trank sein Glas aus, stellte es auf einen Tisch und trat von einem Fuß auf den anderen wie ein dickes Kind, das auf die Geburtstagstorte wartet. »Sagen Sie schon, Predel, ja?« »Nicht Predel«, sagte Pronnen betreten und zerrieb zwischen Daumen und Zeigefinger eine trockene Salzstange, die der immer hungrige Kämmerling übrig gelassen hatte. Um sie herum herrschte gedämpftes Murmeln, Kellner boten im Vorübergehen Getränke an, und Kämmerling schnappte sich ein neues Glas. Plötzlich wurde er rot, die Röte überzog ihn vom Hals bis zum Ansatz seiner dicken, nach hinten gekämmten Haare. Er stammelte amorphe Silben vor sich hin, eine uferlose Verlegenheit bemächtigte sich seiner, ein zur Fülle neigender, kerniger Mann, dem etwas ungeheuer peinlich war. »Ich muss es vielleicht, oh Gott, Genosse Pronnen, ich wollte Sie nicht.« Pronnen trat grinsend einen Schritt zurück. »Es ist nicht von mir, keine Sorge. Die Selbstzufriedenheit des Mannes, den man zu Unrecht für schwul hält. Es ist von einem wirklich großen Dichter, einem Dichter, der sich allerdings, er wartete, bis der Kellner vorbeistolziert war, in einer Krise befindet. Sie meinen, es taugt wirklich gar nichts? Sagen Sie mir, wer es ist, vielleicht finde ich dann eine Spur. Ich meine, vielleicht begreife ich dann erst, worauf es hinauslaufen soll.« Pronnen winkte ab, beugte sich wieder nach vorn, winkte Kämmerling heran und sah ihm tief in die Augen. Dann sagte er, jede Silbe betonend, »Viktor Nesselkönig.« Man konnte Kämmerling dabei zusehen, wie er versuchte, sein Urteil über den Text und die Identität seines Autors in eine dialektische Einheit zu zwingen. Wir können davon ausgehen, dass er Nesselkönig für ebenso überschätzt hielt wie Thomas Mann, und das erleichterte es gewiss, diesen Widerspruch zu verkraften. Und so hockte er von nun an wöchentlich mit dem Dichter Nesselkönig und Pronnen im Turm in 13 Heiligen und behielt die Anspielung auf Hölderlin für sich. Manchmal trafen sie sich aus einem Grund, um den die beiden anderen ein Geheimnis machten, im Gästehaus der Akademie. Kämmerling kam immer zu spät, ohne sich zu entschuldigen, warf seine abgeschabte Aktentasche achtlos auf den Tisch, kramte schwer atmend Viktors Entwürfe vom letzten Mal heraus und verteidigte mit der Empfindlichkeit des verkannten Autors seine substanziellen Eingriffe. Er sprach von Glätten, von Korrekturen, aber im Grunde hatte er alles neu geschrieben. Er ließ sich schweren Herzens überreden, das Sujet zu akzeptieren, diese blödsinnige Geschichte von einem ungarischen Betrüger, der den absoluten Schachautomaten baut. Eine Idee, die er für vollkommen unbrauchbar hielt, auf der Bronnen aber mit seinem rechtwinkligen, nicht für die Literatur gebauten Verstand fast noch mehr beharrte als Nesselkönig. Der arme Nesselkönig, der ohnehin nur ungern und dünnhäutig über das von ihm Geschriebene sprach. Und wie gut konnte Kämmerling ihn verstehen, wie gut. Jedes Räsonieren über einen selbstgeschriebenen Satz war schließlich, als ob man den eigenen Darm stückweise aus irgendeiner Körperöffnung gezogen bekam. Also hatte Kämmerling sich überreden lassen, zumal Bronnen es liebte, ihn daran zu erinnern, wer hier Autor war und wer Lektor. Aber dann, als Kämmerling nach 2,5-jähriger fruchtloser Mühsal so weit gewesen war, aufzugeben, schob Nesselkönig mit dem Gesicht des stolzen Penälers, der seine ersten Gedichte zeigt, 50 eng beschriebene Seiten über den Tisch am Ufer des Sees, die Kämmerling höflich einpackte und zu Hause in der Badewanne las. Er vergaß, den Wasserhahn abzustellen. Es war überwältigend. Sätze, Szenen, die lebten, atmeten, rochen. Großartig, leichtfüßig, nesselköniglich. Es gab eine Szene ganz zu Anfang, die den Sieg des Automaten gegen ein amerikanisches Schachgenie beschrieb. So etwas kam auch im Zentralkomitee gut an. Der bisher unbesiegte, selbstgewisse Maestro, dessen Name Murphy passenderweise an Morphium denken ließ, sitzt der Maschine gegenüber, unterliegt gegen alle Wahrscheinlichkeit, versucht es wieder und wieder und verliert dabei erst sein Selbstvertrauen und dann seinen Verstand. Das war allerbester Nesselkönig. Kämmerling schnalzte neidisch mit der Zunge. Dann allerdings kam eine Szene, in der auf irgendeinem böhmischen Schloss der Erfinder der Maschine und ein junger Eleve sich gemeinsam in eine böhmische Adlige verliebten, die delikat, wenn Kämmerling richtig verstand, mit beiden ins Bett ging. Und zwar zur gleichen Zeit. Kämmerling riet zur Änderung. Das ist, ehrlich gesagt, Genossen, das ist Gruppensex. Bronnen griff blitzschnell nach den Blättern, überflog sie hastig und schob die Augenbrauen zusammen. Aber das muss so sein, um die ganze Verworfenheit zu zeigen, die moralische Hilfesuchend sah Nesselkönig an, die ganze Verdorbenheit. Quatsch, sagte Viktor. Genau so war es. Das wird anders verstanden, sagte Kämmerling, der Bescheidwisser. Das wird also unsere Erfahrung ist, dass die Leute die Bücher nur wegen solcher Stellen kaufen. Er nannte den Fall eines kürzlich in Lizenz verkauften Franzosen. Die Leihbibliotheken klagten, dass dem Buch, wenn es überhaupt zurückgegeben wurde, gewisse Seiten fehlten. Gewisse Seiten, auf denen Bronnen kam ins Grübeln. Ich verstehe, sagte er und nickte vor sich hin. Dann sah er den Dichter an und fragte so laut, als sei der schwerhörig, und du, es ist schließlich dein Text. Es ist lebensnah sozusagen, murmelte Nesselkönig verlegen, drückte dann den Rücken durch und sagte, das bleibt wie es ist, sonst lassen wir es ganz.